Herzlich willkommen bei Biology to go, dem Podcast des Fachbereichs Biologie der Universität Greifswald. Mein Name ist Svane Jung. Ich habe Biologie studiert und schreibe meine Doktorarbeit hier am Zoologischen Institut. Die Gäste im Podcast sind Studierende und Ehemalige aus dem Fachbereich Biologie der Universität Greifswald. Wir sprechen über das Studium und das Studentenleben an der Ostsee. Dabei geht es um Kurse und Module, die besonders in Erinnerung geblieben sind, aber auch um die Herausforderungen im Studium. Und ich möchte wissen, was nach dem Studium kommt und in welchen Bereichen die Absolventinnen heute arbeiten. Mein heutiger Gast ist Simon Piro. Er hat in Greifswald studiert und schreibt hier in der Abteilung Vogelwarte seine Doktorarbeit. Und zum Einstieg möchte ich erstmal drei Fragen stellen, damit die Zuhörerinnen dich kennenlernen können. Die erste wäre, du forschst ja zu Vögeln. Hast du einen Lieblingsvogel? Und wenn ja, warum ist es genau dieser?
Oh, das ist eine verdammt schwierige Frage. Ich fand Vögel immer schon faszinierend, alle eigentlich. Als es so anfing bei mir, waren das definitiv die Greifvögel, die mich fasziniert haben. Mittlerweile bin ich so ein bisschen davon weg. Also die sind immer noch toll, aber ich bin so mit den Favorites eigentlich auf die Seeschwalben oder auf die Seevögel generell gewechselt. Das liegt sicherlich im Studium, weil ich mich mit denen jetzt beschäftige, aber das sind einfach unglaubliche Flugakrobaten und die legen so gigantische Zugwege jedes Jahr hin. Das finde ich total faszinierend. Und in Greifswald, in Wampen am Strand, da hat man auch immer so die schöne Möglichkeit, die zu beobachten. Und das sind einfach so schöne Flieger. Das ist ja die Seeschwalben wirklich das sind, was mir mittlerweile so angetan hat.
Das sind ja auch total elegante Tiere
vom Körperbau. Wunderschön, wunderschöne Flieger. Wenn man diese beobachten kann beim Jagen im flachen Wasser, das ist einfach toll.
Bist du eher der Typ, lernen in der Bibliothek oder lernen zu Hause?
Oh, überhaupt nicht Bibliothek, immer zu Hause. Ich konnte mich da überhaupt nicht konzentrieren. Ich war in Greifswald, glaube ich, stundentechnisch mehr auf der Bibliothek, um die Möwen da zu bringen, als in der Bibliothek zum Lernen.
Und welchen Ort in Greifswald kannst du neuen Studierenden unbedingt empfehlen?
Der schönste Ort in Greifswald war für mich eigentlich immer am Rigg zu sitzen, in der Stadt, am Museumshafen. Das fand ich immer toll. Wenn es ein bisschen außerhalb sein kann, der Strand in Wampen.
Okay, dann steigen wir mal richtig ein. Du hast in Greifswald studiert. Welche Studiengänge hast du hier belegt?
Ich habe den Bachelor in Biologie gemacht, den ganz normalen, das Grundstudium. Habe 2014 angefangen. Und dann, nachdem ich fertig war, auch direkt im Anschluss den Biodiversität- und Ökologie-Master.
Und ich habe gesehen, dass du vor deinem Studium schon ein freiwilliges ökologisches Jahr im Naturpark am Stettiner Haff gemacht hast. Was genau hast du da gemacht?
Genau, das war tatsächlich das, was mich nach MV verschlagen hat. Ich komme eigentlich aus dem Schwarzwald und eben durch diese Vogelfaszination bin ich am Stettiner Haff gelandet, weil die da ganz viele Seeadler haben und das hat mich total fasziniert. Und bei dem Gespräch über diese FEJ-Stellen mit dem Naturpark wurde mir auch erzählt, dass die Seeadler beringen und da war ich dann direkt Feuer und Flamme. Das war auch so eins der Highlights. Ich habe mit den Rangern da viele Gebietskontrollen gemacht. Also das hat beinhaltet sowohl Vögel zählen, auch Orchideen zählen im Sommer, Kontrollen, ob sich an die Regeln gehalten wurde, Schilder aufstellen, Besuchereinrichtungen pflegen, also Wege mähen und so, wo es zu den Aussichtstürmen geht. Ja, eigentlich die ganze Zeit mit den Rangern draußen gewesen. Das war ein sehr cooles Jahr.
Und wusstest du vorher schon, dass du Biologie studieren willst oder hast du das FEJ auch als Orientierung genutzt?
Ich habe das definitiv als Orientierung genutzt. Bio war immer sowas, was mich in der Schule auch interessiert hat. Das lag mir einfach schon, da war ich gut, ohne lernen zu müssen. Aber ob ich das wirklich studieren will, war mir so nach dem Abi noch nicht klar. Ich habe das Jahr definitiv genutzt, um mich so ein bisschen zu orientieren. Habe dabei ja auch den ein oder anderen Biologen kennengelernt und dann wirklich gemerkt, ja, das ist cool, das will ich machen. Wenn man sich im Bereich Naturschutz, Artenschutz engagieren will, dann braucht man einfach dieses Grundwissen. Und ja, so bin ich dann in Greifswald gelandet.
Und würdest du es empfehlen, ein FEJ oder ähnliches freiwilliges soziales Jahr vorher zu machen, um sich vorzubereiten, wenn man dann zum Beispiel ja, es leichter im Studium in manchen Bereichen hat?
Also ich hatte es definitiv bei ein paar Sachen leichter. Ich konnte das FEJ ja sogar als Großpraktikum anerkennen lassen, was natürlich total cool ist. Ich glaube, nicht nur fürs Studium, sondern auch fürs Leben ist so ein Jahr eigentlich total toll, weil man nach dem Abi so noch nichts gemacht hat und man hat dann die Chance, immer so ein bisschen in die Arbeitswelt reinzuschnuppern. Mit einem festen Arbeitsalltag, mit Arbeitsbeginn, Pausen, Arbeitsende und Freizeit und verdient ein bisschen Geld dabei. Das ist bei den FEJs natürlich nicht viel, aber es bereitet so ein bisschen drauf vor und man hat natürlich auch viele coole Sachen da gelernt, was einem im Studium dann immer wieder begegnet ist. Von daher, ich würde das jedem, der nicht irgendwie Zeitdruck hat oder der sich noch nicht so ganz sicher ist, total empfehlen. Das ist eine tolle Erfahrung.
Was jetzt schon so ein bisschen rausgekommen ist, dass ja Vögel eindeutig deine Tiergruppe sind und das vielleicht auch schon vor dem Studium waren. Wann hat das angefangen?
Boah, wann ist echt eine gute Frage. Ich glaube, da war ich wirklich noch ziemlich klein. Ich habe mich, wie gesagt, immer schon dafür interessiert. Ich war, als ich kleiner war, war das vor allem so die Falknerei, die mich gereizt hat. Ich habe dann mit 16 auch den Falknerschein gemacht, habe in den Sommerferien in Falknerei einen Ferienjob gemacht und so Sachen, weil mich einfach die Arbeit mit den Greifvögeln so gereizt hat. Und das ist auch immer noch so. Ich habe mittlerweile aber auch keinen eigenen Vogel mehr, weil es jetzt eher so die Forschung ist, die mich reizt. Aber irgendwie war das immer schon da, also seit ich mich so erinnern kann.
Wenn man wissenschaftlich mit dieser Tiergruppe mit Vögeln arbeiten möchte, gibt es ja ganz unterschiedliche Forschungsbereiche und du hast auch schon ganz verschiedene Sachen gemacht, habe ich gesehen. Also du hast über Vogelwanderung, Brutverhalten und sogar ein bisschen was mit der Vogelgrippe geschrieben. Und jetzt schreibst du deine Doktorarbeit. Was genau machst du da?
Genau, also meine Doktorarbeit ist eigentlich eine Fortführung meiner Masterarbeit, weil wir da eine ja wirklich geniale Entdeckung gemacht haben. Da geht es um Vogelzug. Ich habe für die Masterarbeit damals Seeschwalben mit Hell-Dunkel-Geolokatoren ausgestattet. Das ist eine sehr einfache Methode, um Tiere zu tracken. Da wird quasi durch einen kleinen Logger kontinuierlich die Lichtintensität aufgezeichnet und man kann dann anhand der Uhrzeiten von Sonnenauf- und Sonnenuntergang und der Tages- und Nachtlänge dazwischen kann man auf so eine mit einer Präzision von ungefähr 40 Kilometern berechnen, wo auf der Welt sich das Tier aufgehalten hat. Das bringt natürlich nichts im kleinräumigen Maßstab, aber bei einer Tierart, die bis nach Südafrika zieht, ist das genial, um den Zugweg aufzuzeichnen. Und das habe ich mit Flussseeschwalben gemacht, die hier in MV brüten. Und wir haben dann festgestellt, dass sich genau in dieser Kolonie eben Tiere befinden, die den klassischen Zugweg nutzen, den wir also kannten, entlang des ostatlantischen Zugwegs, also die bei uns losfliegen ins Wattenmeer, dann der Küste Frankreich, Spanien folgen, bei Gibraltar übers Mittelmeer und dann die afrikanische Küste runter bis darunter nach Südafrika. Und haben aber auch festgestellt, dass ungefähr ein Drittel von unseren Vögeln nach Südosten abzieht, also erstmal ans Schwarze Meer fliegt und dann über Griechenland, Israel, das Rote Meer runter, dann den ostafrikanischen Zugweg nutzt. Das war für Flussseeschwalben bisher wirklich nicht bekannt. Und die überwintern dann auch im Süden von Afrika. Teilweise treffen die sich tatsächlich in der Region um Kapstadt. Und ja, das waren natürlich gigantische Ergebnisse, mit denen auch keiner gerechnet hatte. Und dann hat es sich angeboten, da einfach weiter dran zu forschen, weil so eine Zugscheide, die findet man nun mal nicht alle Tage. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, daraus einfach weiterzumachen, mehr Vögel zu beloggern über längeren Zeitraum, Partner zu beloggern, zu gucken, wie verhalten sich die Partner. Und auch noch weitere Analysen, was machen die so in den Winterquartieren. Das ist, ja, hat sich dann alles irgendwie aus dieser Masterarbeit entwickelt.
Wie hat das alles da reingepasst zeitlich? Weil so ein Vogelzug, der ist ja jetzt auch nicht nur 6 Wochen lang.
Genau, also ich habe damals das Glück gehabt, dass ich auch durch das FEJ natürlich diese Kontakte zu diesen Leuten aus der Vogelkolonie schon hatte. Und wir diese Idee schon hatten, als ich den Master angefangen habe. Und ich schon ein Jahr, bevor ich mich ans Schreiben der Masterarbeit gesetzt habe, habe ich die Vögel schon mit den Trackern ausgestattet, sodass die dann das ganze Jahr, während ich meinen Master angefangen habe, schon mit den Trackern unterwegs waren und ich dann nach dem Jahr die Vögel wiedergefangen habe, die Tracker abgemacht habe, ausgelesen habe und mich dann ans Schreiben gesetzt habe.
Und wie fangt ihr die Vögel ein?
Die werden in der Kolonie gefangen. Es gibt so Fangkörbe, das ist ein Käfig mit einer kleinen Schwingtür, den stellt man auf das Nest. Wir tauschen dann die Eier gegen Gipseier aus, damit die sie nicht zertreten, wenn sie dann nachher in Panik geraten, wenn wir sie aus den Käfigen holen. Und da laufen die dann einfach rein, setzen sich auf die Gipseier, dann fällt die Tür von diesem Käfig zu und dann sind die da auch total entspannt drin bis zu dem Moment, wo jemand hinläuft, um sie aus dem Käfig rauszuholen.
Weiß man denn schon, warum die Vögel so unterschiedliche Zugwege haben? Ich habe das auch mal von Störchen gehört, dass die auch diese zwei Routen haben.
Genau, also es ist, man kennt das von vielen Vogelarten. Die Zugscheiden laufen aber alle immer irgendwie anders lang. Von den Seeschwalben kannte man es eben jetzt noch nicht. Prinzipiell ist es natürlich so, wenn ich weiter im Osten oder weiter im Westen brüte, irgendwann wird es energietechnisch einfach ungeschickt, den extrem viel längeren Zugweg zu nutzen. Das heißt, osteuropäische Vögel nutzen wahrscheinlich alle diesen östlichen Zugweg, während westeuropäische alle den westlichen nutzen. Und irgendwie hatten wir genau das Glück, dass wir mit unserer Kolonie in diesem Überlappungsbereich der beiden Zugwege liegen, was natürlich auch die Möglichkeit gibt, das dann ganz toll alle möglichen Untersuchungen zu machen, weil wir Vögel von genau demselben Startpunkt haben und aber die unterschiedliche Zugwege nutzen. Und wir können die natürlich auf alle möglichen Unterschiede dann testen.
Das heißt, du arbeitest jetzt mit der gleichen Vogelkolonie weiter wie in der Masterarbeit und vertiefst einfach nochmal die Fragestellung.
Genau, wir haben die Stichprobe deutlich vergrößert in den letzten Jahren. Jetzt haben wir so kontinuierlich in den letzten Jahren immer wieder Vögel beloggert, haben auch ganz gezielt Pärchen beloggert, um zu gucken, was machen Männchen und Weibchen. Und genau, viele weitere Fragen, die sich dann so aus dieser ersten Entdeckung dieser Zugscheide ergeben haben.
Wie groß ist das Gerät, das man denen umhängt?
Das ist ungefähr so groß wie ein Tic-Tac, wiegt 0,7 Gramm und wird einfach an den Ring geklebt, den der Vogel als Identifikator am Bein hat. Die Vögel sind also alle beringt in der Kolonie, damit wir die auch unterscheiden können individuell. Damit haben wir schon ganz lange untersucht, brüten die immer mit dem gleichen Partner, brüten sie immer am gleichen Ort. Wie alt können sie werden? Und da klebt man den Logger einfach dran.
Ich dachte jetzt wirklich, dass es vielleicht irgendwie so ein Streichholzschachtel oder größeres Gerät ist.
Nein, der Vogel selber wiegt ja auch nur um die 120 Gramm. Und da kann man den natürlich nicht mit was so Schwerem bepacken. Früher war das so. Und auch GPS-Sender sind tatsächlich noch relativ groß und schwer und für so kleine Arten auch noch gar nicht wirklich geeignet. Das ist halt das Geniale an dieser Technik. Da ist kein Sendemodul drin, da ist kein GPS-Modul drin, sondern wirklich nur ein Lichtsensor und ein Speicherchip und eine Batterie und eine Uhr natürlich, die zeichnet einfach nur auf, wie spät ist es gerade, wie hell ist es gerade, alle paar Sekunden. Und daraus muss man dann halt relativ aufwendig diese Berechnung machen, um auf die Koordinaten zu kommen. Aber es ist von der Methodik her eben wirklich sehr genial.
Du hast jetzt gerade auf dem Weg hierher schon erzählt, dass sich diese warmen Sommertage super für deine Forschung eignen. Was machst du denn dann im Winter?
Ja, im Winter ist vor allem die Auswertung dann dran. Also im Sommer ist immer Feldarbeit, ab Mai Brutzeit, da werden die Vögel in den Kolonien gefangen. Jetzt ist Herbst, beginnt der Herbstzug, auch da habe ich tolle Projekte zum Vögel auf dem Zug fangen, um sie zu beringen. Und im Winter ist dann vor allem die Computerarbeit.
Und du schreibst auch nicht nur deine Doktorarbeit, du arbeitest auch noch am LUNG, das ist das Amt für Umwelt, Naturschutz und Geologie in Mecklenburg-Vorpommern. Wie bekommst du beides unter einen Hut?
Das klappt tatsächlich relativ gut. Also ich kriege, das ist wirklich toll von meiner Arbeitsstelle, ich kriege im Mai und Juni immer die Möglichkeit, viele Tage frei zu machen, um dann die Feldarbeit zu machen, weil ich da eben an die Brutzeit gebunden bin. Und ja, ansonsten schreibe ich das eben nebenher. Also die Datenauswertung ist sehr aufwendig in R, wobei aufwendig eigentlich nur zeitaufwendig, weil das Skript steht ja schon, da saß ich damals für die Masterarbeit sehr lange dran und das braucht auch sehr lange, um durchzulaufen, 5-6 Stunden. Aber in der Zeit kann ich ja auch was anderes machen und dann starte ich sowas einfach morgens und wenn ich von der Arbeit komme, ist das Skript durchgelaufen und dann habe ich tatsächlich diese Lichtdaten in Geodaten umgerechnet und kann mir dann die Vögel so nach und nach nebenher berechnen und dann in die weitere Auswertung gehen.
Neben dem Studium zu arbeiten, bringt ja zum einen Erfahrung und zum anderen aber auch viel Organisationsstress. Kannst du anderen Studierenden, die vielleicht auch keine Finanzierung für die Doktorarbeit haben, empfehlen, nebenbei zu arbeiten?
Also für mich ist das die ideale Lösung gewesen, weil bei mir von vornherein klar war, dass ich in dem Zeitraum, in dem man normal Promotionsstellen hat, gar nicht fertig werden könnte. Einfach weil die Vögel ja immer nach dem Logger anbringen, erstmal ein ganzes Jahr unterwegs sind, bevor ich sie wieder einfangen kann und erstmal was in der Hand habe, was ich auswerten kann. Und dadurch war von Anfang an klar, dass sich das über einen längeren Zeitraum zieht, sodass ich von vornherein gesagt habe, ich möchte das, wenn ich es mache, neben der Arbeit quasi mache. Ich habe dadurch auch nicht den Zeitdruck, den viele meiner Kommilitonen haben und kann das für so ein Doktorstudium, das nicht so viel Laborarbeit beinhaltet, wo man den ganzen Tag im Labor stehen muss, sondern nur solche Peaks im Freiland hat, wie ich das eben zur Brutzeit habe, da kriegt man das ganz gut unter den Hut und kann ich dann schon empfehlen. Aber ich glaube, das ist einfach extrem abhängig von dem Projekt, in dem man arbeitet. Viele Kollegen könnten das sicherlich nicht machen.
Ja, genau. Normalerweise dauert das ja so ungefähr 3 Jahre in den Naturwissenschaften. Und wenn man dann aber eben von einem Organismus abhängig ist, der seine eigenen Wege geht, glaube ich, ist das schon gut, wenn man da mehr Flexibilität auch eben in der Zeitgestaltung hat. Bei einem Amt kommen mir zuerst staubige Aktenordner und ein sehr früher Feierabend am Freitag in den Sinn. Wie sieht die Arbeit für Biologinnen dort wirklich aus?
Ja, also es gibt tatsächlich so ein paar Klischees über Ämter, bei denen man einfach sagen muss, dass die stimmen. Die Verwaltung arbeitet oft langsam. Das ist was, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Aber es ist schon so, dass man als Biologe, zumindest in so einem Landesamt für Umwelt, wie ich jetzt da sitze, oder auch in Naturschutzbehörden, natürlich gefragt ist, weil auch die Biologen brauchen, um Fachfragen im Artenschutz zum Beispiel, das ist genau das, womit ich mich beschäftige, Vogelschutz, zu beantworten. Und der Einstieg ist nicht so ganz einfach. Bei mir war das dann noch verkompliziert, dadurch, dass ich mitten in der Corona-Zeit eingestiegen bin, viel Homeoffice, die Kollegen alle nicht da, man lernt alle über Webex oder so kennen. Und natürlich fehlen einem so diese ganzen Verwaltungserfahrungen. Aber es gibt da über die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung tolle Fortbildung, davon habe ich auch einige gemacht zum Verwaltungsrecht, und so findet man dann seinen Weg da rein. Ich bin auch bei weitem nicht der einzige Biologe bei uns. Die Abteilung Naturschutz ist relativ groß und da sind sehr viele Biologen, die sich auch mit den unterschiedlichsten Fachrichtungen beschäftigen, Botanik, Zoologie und neben mir auch noch ein weiterer Ornithologe.
Habt ihr dann auch Projekte, bei denen ihr nach draußen geht, oder ist das alles Büroarbeit?
Ja, es ist schon viel Büroarbeit. Wir haben aber auch vor Ort Kontrollen. Wir haben Projekte, bei denen wir natürlich auch draußen sind. Aber der Großteil ist schon im Amt selbst, Verwaltung.
Und wenn man sich das jetzt vorstellen kann, das vielleicht nach dem Studium zu machen, was braucht man als Qualifikation? Also du hast schon gesagt, ihr arbeitet zum Thema Artenschutz. Das heißt, Artenkenntnis wäre ja vielleicht ganz gut.
Genau, also bei mir war damals in der Ausschreibung tatsächlich vor allem diese Artenkenntnis, Spezialisierung auf die Fachgruppe Vögel, weil die Stelle genauso ausgeschrieben war, gefragt, und weniger diese Verwaltungssachen, die kann man alle nachträglich lernen. Das lernt man auch in dem Biologiestudium nicht. Artenkenntnis ist da definitiv was ganz Wichtiges. Nicht nur Artenkenntnis, sondern auch, wenn man sich mit einer speziellen Artengruppe beschäftigt, einfach auch die Ökologie der Arten, um Sachen bewerten zu können. Was mir noch unglaublich viel geholfen hat, war, dass ich im Studium schon, auch wenn das kein Pflichtprogramm war, aber ich habe das nebenher gemacht, weil ich es für die Masterarbeit gebraucht habe, einen GIS-Kurs gemacht habe. Ich glaube, GIS ist sowas, was ich zumindest in der Behörde täglich nutze, weil ich viel mit Karten arbeite. Und ich glaube, das ist aber für ganz viele Kollegen in der Biologie, egal ob man nachher in ein Kartierbüro geht oder eben in eine Behörde, das Arbeiten mit GIS-Programmen wird einem an ganz vielen Stellen wieder begegnen, und das ist leider bisher nicht in den normalen Stundenplan bei uns integriert, aber man kann diese Kurse natürlich machen, die werden angeboten, ich habe das gemacht und das hat mir da extrem geholfen.
Wenn man sich jetzt Artenkenntnis zu einer Gruppe aneignen möchte, dann geht das ja nicht immer übers Studium, da hat man vorgegebene Kurse, da kriegt man häufig einen Überblick über ganz viele Tiergruppen auf einmal. Wie geht man da am besten vor? Hast du da einen Tipp?
Ja, ich glaube, der beste Tipp ist einfach Interesse. Wenn man sich für eine Artengruppe interessiert, kommt das irgendwie von ganz alleine. Bei mir war es zumindest so, dadurch, dass ich immer so vogelinteressiert war, ist das so nach und nach gewachsen. Früher waren es nur die Greifvögel und dann kam irgendwie der ganze Rest dazu. Und natürlich arbeitet man sich da ein, auch neben dem Studium. Wenn man draußen ist, dann bestimmt man Arten, dann lernt man dazu, wenn man im Freiland unterwegs ist. Und ja, das hat sich bei mir zumindest, ist das so ein bisschen von alleine gekommen. Natürlich hat auch das FEJ dazu beigetragen, weil ich da Vogelzählungen auch gemacht habe und auch dabei natürlich viel gelernt habe. Vor allem die Küstenvögel, die ich als Schwarzwälder ja überhaupt nicht gekannt habe bis dahin.
Und wenn man hier in die Vögel einsteigen will, kann man da vielleicht auch beim NABU oder sowas vorbeigehen und sich was erklären lassen, weil häufig ist es ja auch so, dass die unheimlich klein und flink sind und man die dann gar nicht so schnell finden kann.
Ja, also es gibt in Greifswald zum Beispiel gibt's eine Fachgruppe für Ornithologie, die trifft sich regelmäßig im Tierpark Greifswald, da kann man hin, die nehmen einen gerne mit ins Feld, zeigen einem Sachen. Man kann sich natürlich bei der OAMV melden, die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern, die auch gerne Nachwuchs sieht. Es gibt in Greifswald auch unglaublich viele Ornis unter den Studenten, an die man sich einfach ranhängen kann. Das ist, glaube ich, in Greifswald überhaupt kein Problem, Leute zu finden.
War das auch ein Grund, dass du dich fürs Studium dort entschieden hast, weil es da eben auch Vorlesungen und Angebote zum Thema Vögel gab?
Ja, das war nicht so der Grund. Die gibt es ja in vielen Unis, die sich mit Biologie beschäftigen. Das war bei mir vor allem so die Lage, also diese Küstenlage. Das hat mich während dem FWJ dann total begeistert, als jemand, der eben aus dem Inland kommt. Und das hat mich dann gereizt. Deshalb war Greifswald so der Favorit, als ich mich beworben hatte. Und ja.
Ist eine gute Wahl.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand die Zeit in Greifswald toll. Ist klein genug, dass man mit dem Fahrrad überall hinkommt. Man hat eine tolle Natur außenrum. Gerade als Ornithologe ist das wirklich ein schönes Örtchen.
Super, dann danke ich dir für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Das war Biology to go, der Podcast des Fachbereichs Biologie der Universität Greifswald. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge.